Jesus, wir danken dir auch heute Morgen, dass dein Wort lebendig und wirksam ist. Vater, wir danken dir auch, dass du zu uns reden möchtest. Herr, wir öffnen jetzt unsere Herzen, unsere Ohren für dein Wort, dass du uns berührst und begegnest, Herr, dass wir erbaut werden. Vater, nimm du uns in unserem Glauben auf einem neuen Level, auf eine neue Ebene, Herr, wo wir dich so erleben wie noch nie zuvor. Du bist ein lebendiger und wunderbarer Gott. Und Vater, danke, dass du wachst über dein Wort, dass das auch stattfindet und läuft und passiert. Und das soll heute in unserem Gottesdienst der Fall sein. Herr, dein Wort ist lebendig, ist wirksam und es wird wirken. Das bekennen und glauben wir im Namen Jesu. Und wir sagen zusammen, Amen. Amen, Halleluja. Wow, unser Gott ist gut. Amen, Glory. Bevor wir zum Wort Gottes kommen, möchte ich ein paar Grüße weitergeben. Ich durfte letzte Woche in Freudenstadt dienen, in der VM dort, Samstagabend und Sonntagmorgen. Und ich bringe euch dort ganz, ganz viele liebe Grüße aus der Gemeinde mit. Und es war richtig wieder mal cool gewesen, das einfach mal zu dienen, auch für Leute beten zu dürfen. Das haben sie dort zugelassen. Fand ich mega gut zu sehen, wie Gott Menschen berührt hat, geheilt hat. Taufe im Heiligen Geist fand statt. Ich stimme in Deutsch, das ist so immer wieder eine Sache. Und das war richtig, richtig cool zu sehen, Gott ist am Wirken. Und ich möchte dich ermutigen, dich darüber zu freuen, weil was Gott in Freudenstadt tut, kann er auch hier tun, auch heute. Ich möchte gerne dich ermutigen, dein Herz für Gottes Reden und Wirken zu öffnen, weil das einfach ganz wichtig ist. Und wenn wir uns öffnen und von Gott erwarten, reagiert Gott in der Regel extrem gerne auf Erwartungen. Ob ihr glaubt oder nicht, heute kommen wir zum Ende mit unserer liebgewonnenen Epheserbrief-Serie. Das ist jetzt die 12. Woche, dass wir über den Epheserbrief predigen. Okay, 13 insgesamt, weil zwischendurch war nochmal Pfingstsonntag, da haben wir eine kleine Pause gemacht. Und heute möchten wir diese Predigtserie abschließen. Und damit wir an alles erinnert sind, was wir gemacht haben, hier ist ein Überblick über die Themen, die wir gemacht haben bis jetzt. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich Respekt sagen und Dankeschön an unser Predigerteam, die sich so viel Mühe gegeben haben bei dieser Predigtserie, an das Kreativteam, die mitgearbeitet hat und natürlich auch an euch alle, die Gottes Wort empfängt und glaubt und umsetzt und uns dabei ermutigt mit Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank dafür und das soll sich mehren und noch besser werden. Heute Morgen in diesem letzten Abschnitt, und ihr habt schon den Titel oben, die seht in den Behalte, deinen Sieg, möchten wir schauen, wie Gott uns führen kann in unserem Leben von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Warum Gott hat sich über so viele Sachen Gedanken gemacht, mit denen er unser Leben bereichert. Und ich möchte gerne sagen, okay, Sieg und Erfolg ist es was ganz wichtig für unser Leben, aber an was missen wir Erfolg oder Misserfolg? An was missen wir Sieg oder Niederlage? Ich weiß es nicht. Also für mich sind zum Beispiel die Schweizer Nationalmannschaft die größten aller Zeiten. Glaub mir das. Sogar vor lauter Freude habe ich die Schweizer Flagge an meine Terrasse gehängt und die wird auch ein paar Tage noch bleiben und ich freue mich drüber, weil das war Herzensheilung gegen Frankreich. Das war einfach schön. Okay? Alles andere kommentiere ich jetzt erstmal nicht, aber das ist für mich wow. Diese Außenseiter, die seit dem Jahre 54 nicht mehr als die Vorrunde gekommen sind, hocken plötzlich im Achtel und spielen. Und mit Unterzahl und halten durch bis zum Schluss. Aber die Nervenversagen beim Elfmeter, was soll man machen, darf mal sein. Aber das sind für mich Helden. Das sind für mich schon die Weltmeister, ganz ehrlich. Wenn man die Weltmeister so auf die Art und Weise im Schach hält, meisterlich, fand ich cool. Ich fand es einfach schön, zu sehen, wie diese Nobodies richtig gekämpft haben. Richtig mit allen Mut alles gekratzt haben an Spielweise, was sie gerade, aber die Schweizer sind halt langsam, oder? Was soll man machen? Das ist halt so. Das ist halt so. Jetzt sind sie draus, aber diese Durchhalte und kämpferische Geist, die sie hatten, das hat mich begeistert. Diese Hartnäckigkeit, wir zeigen allen, wer wir sind, das hat mir gefallen. Und der Shaqiri hat auch gesagt, der Kapitän war das, von denen er nach dem Spiel nach Frankreich gesagt hat, jetzt wissen alle, wer die Schweiz ist. Und das fand ich klasse. Das ist Stolz. Das ist ein guter Stolz, das war ein mega Erfolg für diese kleine, unbekannte Mannschaft. Und das ist für mich ein Sieg schon. Das hat mein Herz so sehr begeistert, ich sag dir. An was messen wir Erfolg und Misserfolg? Einer der bekanntesten Sportler unserer Zeiten, aber auch der skandalöseste, aber egal, der Zitat hat mir gut gefallen. Der hat gesagt, ich messe den Erfolg nicht an einem Sieg, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Tiger Woods, der skandalöse Golfspieler, okay, der ist sehr gut, hatte letzten paar Jahre, wie sagt man das, Ehebruch, Probleme gehabt, Alkohol etc. Probleme. Und das kam in den Medien, das war nicht so gut. Und der hat sowas gesagt. Ich messe den Erfolg nicht an einem Sieg. Es ist gut, wenn man einmal gesiegt hat, aber ich messe das eher, ob ich jedes Jahr besser werde. Und es ist sehr schön, wenn wir im Glauben Erfolgserlebnisse machen, mal ein Wunder erleben, mal ein Zeugnis haben. Aber was geht bei uns jeden Tag ab? Wie sieht unser Leben tagtäglich aus, wenn wir wissen, Gott hat uns durch Jesus ein siegreicher Lebensstil geschenkt. Allein die Aussage, wer glaubt, der überwindet die Welt, das ist schon mal eine Kampfansage wie kein anderer. Allein weil ich an Jesus Christus glaube, bin ich schon in seiner Definition ein Weltüberwinder und mehr als Überwinder. Hey, das ist eigentlich, wenn wir logisch denken oder wenn wir das so kindlich nehmen können, so wie ein Kind glauben können, das ist im Prinzip unser christlicher Lebensstil. Das muss unser Lebensinhalt sein. Gott hat uns zu mehr als Weltüberwinder gemacht und nicht zum irgendwelche Haufen Elend, die nur jammern und klagen und was weiß ich, niedergeschlagen sind, sondern er hat uns zu mehr als Überwinder gemacht. So, wie sieht das in unser Leben aus? Und da hat sich Gott extrem viel Gedanken drüber gemacht. Und da müssen wir einfach ein paar Tools schauen, die Gott uns in der Hand geschoben hat von dem letzten Abschnitt im Epheser Brief, und ich möchte das Stück für Stück für uns auseinandernehmen. Epheser 6, 10 bis 24, erstmal die ersten zwei, drei Bibelversen. Jetzt. Zum Schluss, es ist interessant, der Apostel sagt, zum Schluss, also nachdem ich viel über Identität und alles gegeben habe, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Ich liebe diese Formulierung. Greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Ah ja, sehr gut. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Und über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kämpfen kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Das sind interessante Gedanken des Apostel Paulus an die Gemeinde in Epheser. Und ich möchte gerne erinnern, er schreibt das oder diktiert das an seinen Mitarbeiter Tychikus, indem er erstmal im Gefängnis saß, gekettet. Also Grund zur Freude und Grund zum Siegeshymnen und Grund zum Jeppie-Rufe gab es nicht. Er war in Ketten unter Gewalt und verhaftet. Wahrscheinlich die Ratten liefen über seine Füße hin und her. However, das war kein Grund zur Freude. Und dann gibt er sowas von sich aus und ermutigt die Gemeinde in Ephesus für den geistlichen Kampf und sagt, pass auf, ich habe die für uns hier zusammengefasst, diese Anliegen in diese ersten drei Versen, der ermutigt die Gemeinde, werdet stark durch Gottes Geist und Gottes Gegenwart. Werdet stark in dem Herrn, der alte Übersetzung heißt, und in der Macht seiner Stärke. Das ist so etwas kompliziert formuliert, Aber im Prinzip, der Apostel Paulus sagt, hey, ihr könnt stark werden für euren Alltag, indem ihr erkennt, dass Gottes Kraft in euch wohnt und Gottes Kraft in euch macht den Unterschied gegen all dem, was ihr tagtäglich zu bewältigen habt. Das heißt, werdet stark in der Kraft Gottes und in der Macht seiner Stärke, nicht in unserer Macht. Gott ist mächtig, der ist übermächtig, der ist der Allmächtigste und dieser Allmächtigste und Allgegenwärtigste und Allwissende, der wohnt, sein Geist wohnt in mir, sein Wesen wohnt in mir und weil sein Wesen in mir wohnt und ich erlaube, und das ist die Sache, Gott zwingt uns an nichts. Ich muss bekennen, glauben, sagen, Herr, okay, du kämpfst, du bist für mich, du stehst zu mir, du tust, was ich nicht tun kann, ich hebe meine Hände und du darfst. Gegen all dem, was mich innerlich ärgert und bewegt und richtig vielleicht bitter macht. Hey Gott, du bist für mich da. Und er sagt die Gemeinde, werdet stark in dieser Erkenntnis. Kapiert mal, es ist nicht eure Kraft, es ist Gottes Kraft in euch, die den Unterschied macht. So, werdet stark in dieser Kraft Gottes bedeutet, ich erkenne das, ich kapiere das, ich inhaliere das, ich verinnerliche das und ich aktiviere das jeden Tag. Und sag bei jedem Situation, okay, Herr, ist gut, aber ich brauche jetzt deine Kraft, ich brauche jetzt deine Weisheit, ich brauche jetzt deine Führung und Leitung für diese Situation, ich brauche jetzt deine Zusage, ich brauche jetzt ein Rema, ein Wort, ein leitendes Wort von dir oder meinetwegen ein Logos, ein kreatives Wort von dir, das mir führt und leitet und begleitet und mir eine Richtung und eine Seite zeigt, wo, wie und wann und wo es weitergeht. Ich brauche dich, Herr. Und je mehr ich das sage, werde ich stärker und stärker und stärker in diese Kraft Gottes. Ich kann nur stark durch die Macht Gottes werden, indem ich das erkenne und bekenne und aktiviere. Das ist praktisch gesehen. In jeder Situation sage ich, Herr, ich überlasse es dir. Herr, meine Rechnung überreiche ich dir. Glaub mir, das funktioniert. Herr, mein Anliegen gebe ich dir. Herr, ich habe keine Ahnung, wie das passen soll, aber du öffnest einen Weg. Das ist Glaubenskraft. Und so wird auch Gottes Kraft aktiviert in mir, indem ich sage, Herr, das wird passieren. Und spreche Gottes Kraft und Gottes Wort über Situationen aus und lass ihm auch der Herr sein und wirken. Der zweite Anliegen, den der Apostel Paulus herbringt, der sagt, nimm die Ausrüstung Gottes für den Alltag. Und jetzt wird es interessant sein, weil der sagt, hey, es gibt Angriffe und gegen diese Angriffe gibt es eine Ausrüstung von Gott. Und diese Ausrüstung werden wir nachher anschauen, aber der sagt, hey, es gibt eine himmlische Kraft, die in euch lebt, die in euch aktiviert werden soll. Warum? Weil die ganze Waffenrüstung, was wir Waffenrüstung nennen, im Prinzip ist eine Mischung von Gottes Wort und Gottes Geist aktiviert in uns. Es geht nicht um irgendwelche Elemente, die wir fassbar haben können. Und das muss aktiviert in uns werden. Dieses Gotteswort Gottes ist eine Sache von Erkenntnis und Offenbarung. Erkenntnis passiert hier, Offenbarung passiert hier. Erkenntnis mit Offenbarung aktiviert Gottes Kraft in uns. Und er sagt, ich möchte, dass ihr das zu euch nimmt, damit ihr gegen diese geistlichen Angriffe nehmen könnt, weil die gibt es eigentlich. Er definiert diesen geistlichen Kampf und sagt, unser Kampf ist nicht Mensch gegen Mensch. Obwohl ich vielleicht ein Bock hatte, vielleicht mit Richard mal eine Boxingrunde zu machen. Schau mal, ob ich das überlebe, keine Ahnung. Mit Armin will ich das gar nicht mal probieren. Danke, Armin, ich liebe dich. Chin, chin, ferr. Alles gut, ja. Der definiert diesen Kampf und sagt, Timmy kämpft nicht gegen Armin oder Richard oder irgendein Mensch. Nein, der sagt, das ist ein Kampf gegen die Mächte des Bösen. Also er definiert und sagt, es gibt böse Mächte in dieser Welt. Es gibt einen Teufel. Und dieser Teufel hat Interesse, dein Leben und mein Leben kaputt zu machen. Er liebt das nicht, wenn wir einfach vorwärts gehen. Und dann sagt er deswegen, weil diese Kämpfe, diese geistlichen Kämpfe gibt, und das definieren wir gleich, sagt er, nimmt diese ganze Gottesrüstung, damit er Sieg und Stabilität habt. Damit ihr, wenn ihr gesiegt habt, auch dieses Land, dieses Feld behaupten könnt, behalten könnt. Es ist nicht wichtig, nur zu siegen, es ist auch wichtig, diesen Sieg zu behalten. Es ist auch wichtig, nicht nur wichtig, ein Land zu erobern, sondern das Land auch zu regieren. Und ich hab einmal dir gesagt, wenn Gott dir ein Land gibt zum Regieren, dann bitte regier auch. Dann herrsch bitte auch, weil Gott dir diesen Mandat schenkt. So mach das bitte. Und deswegen schauen wir mal, wie diese Angriffe schauen. Und diese Angriffe habe ich euch mal gezeigt. Ich gerne noch einmal, einfach mal, dass wir ein Bild haben, was bedeutet geistlicher Kampf oder wo geschieht das, die präsentesten Angriffsstellen, die habe ich gerne mitgebracht. Erstmal gegen unser Glauben. Irgendeiner, dieses Teufel, der schießt, der Apostel Paulus sagt, er schießt feurige Pfeile gegen uns. Gegen unseren Glauben. Du willst glauben, dass Gott der Versorger ist, bekommst du eine Mega-Rechnung. Du willst glauben, dass Gott der Heiler ist, kommt die Diagnose. Du willst glauben, dass Gott der Unterstützer ist, bekommst du einen Genickbruch. Du willst, warum irgendjemand hat kein Interesse, dass du glaubst, weil dieses jemand, der Teufel, wenn er sieht und weiß, dass du glauben kannst, was er nicht will, dass du glaubst, passieren Wunder und Veränderung in diesem Land. Come on. Irgendjemand hat kein Interesse, dass du das glaubst, was du glauben sollst. Der will das nicht und der tut alles Mögliche im geistlichen Welt, damit du von diesem Glauben ankommst, indem ihr Bilder zeigt von Realität. Schau mal, wenn Gott dich liebt, warum passiert dieser Schmerz? Das ist Realität. Aber wir glauben nicht an die Realität, wir glauben an die Wahrheit, dass in ihm wir geheilt sind, das, was wir gerade im Abendmahl gefeiert haben. Es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und wir glauben an die ganze Wahrheit Gottes und nicht an die Realität, die wir sehen, weil Gottes Kraft ändert jede Realität, die wir sehen können. Come on. Wenn ich die Realität, ihr glaubt mir nicht, egal. wenn ich die Realität anschauen sollte, glaub mir, ich hätte schon längst tot sein sollen. Glaub mir das. Glaub mir das. Ich hatte schon längst tot sein. Das ist die Realität. Das ist das, was der Teufel versucht, Menschen wegzuräumen, wegzuwischen von den Bildflächen, die einfach stabil für Gottes Geist kämpfen und für Gottes Reich und für Gottes Wort und das Ganze. Bei mir genauso wie bei dir, wie bei allen, die richtig mutig für Jesus leben, die werden heftig angegriffen. Das ist Realität, die Wahrheit ist. Und an diese Wahrheit glaube ich. Und das habe ich auch bekannt. Auch besonders da an meiner Hochzeit in Israel, wo ich richtig unter Raketenbeschuss geheiratet habe. Und meine Freunde rieten mir, Timmy, lass deinen Papa schnell eine Trauung machen und flieh mit deiner Frau nach Deutschland, kannst du mir vielleicht deine Ehe noch kennen. Nein, wir werden feiern. Und wir feiern 7 Tage lang. Weil wo ich bin, ist sicher. Wo ich bin, ist passiert nichts Schlimmes. Wieso bist du doch arrogant? Ich bin gar nichts arrogant, aber ich habe Gottes Wort und Verheißungen für mein Leben. Und bevor sie sich nicht erfüllt haben, mir passiert nichts. Das ist eine Kampfansage. Come on. Gott sei Dank, ich stehe hier. Vor 8 Jahren hatte ich ausgeblutet fast und wurde notoperiert, weil an einer Schnittstelle hat man bei mir eine Arterie getroffen und ich bin in eine Blutlache in mein Bett aufgewacht und musste notoperiert werden. Hey, Gott hat nicht erlaubt, weil die Zeit und die Erfüllung seiner Verheißung für mein Leben noch nicht erfüllt waren und die sind bis heute noch nicht erfüllt. Und ich kann mich mal verletzen oder was weiß ich was, in Beinbruch erleiden oder irgendwas, aber ich sterbe nicht bevor Gottes Plan. Come on, da kann der Teufel machen, was er will. Mein Gott ist stärker. Mein Gott ist mächtiger und das ist Glaubensstärke, die Gott uns schenkt. Das ist Glaubenskraft, die uns erbaut. Das ist Gottes, das kann nur Gottes Gegenwart in uns machen. So, diese Angriffe finden gegen unser Glauben statt. Was glauben wir eigentlich? Mal überlegen. Die richten sich gegen unsere Gefühle. Ich fühle mich von Gott verlassen. Warum hat Gott zugelassen? Die richten sich gegen unsere Beziehung zu Gott. So langsam, wenn wir an diese Zweifel kommen, warum lässt Gott das zu? Fangen wir an, ach je, wenn Gott mich liebt, hat er geheilt, hat er getan, hat er gemacht, hat er... irgendjemand will, dass du fühlst, dass Gott nicht für dich da ist, dass du allein bist, dass du wie ein Waisenkind bist. Aber Gott sagt, ich habe euch nicht zu Waisenkinder, sondern zu Eigenkinder gemacht. Und wenn die Mama ihr Säugling vergisst, was eigentlich mal passieren konnte, aber selten, selbst dann, ich vergesse euch nicht. Mein Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr, was tut er? Er nimmt mich auf. Und irgendjemand will, dass du diese Beziehung zu Gott verlierst durch so viele Angriffe und durch so viele Umstände. Das richtet sich gegen unser geistliches Wachstum und Entwicklung. Noch einmal, wieso? Weil dieser Teufel weiß, wenn du wächst und wenn du dich entwickelst im Glauben, wirst du Sachen erleben und Sachen tun, die nicht in seinem Interesse sind, weil diese Sachen, die du tun kannst, wenn du gewachsen bist im Geist, die sind Früchte des Geistes, das sind Früchte des Himmels, das ist Heilung, Wiederherstellung, Hoffnung im Leben von Menschen, Heilung im Herzen von Menschen. Und der ganze Himmel öffnet sich über dir und dein Leben und du bereicherst. Und irgendjemand hat kein Interesse und schießt ständig feurige Pfeile gegen dein Leben. Und manchmal auch nicht nur er, der schießt sie auch manchmal durch Menschen, durch Mitmenschen, durch Mitgeschwister, durch Mitarbeiter, durch Kollegen in der Arbeit, durch den Chef, durch... das ist so. Gott gebraucht Menschen, um uns zu segnen. Der Teufel gebraucht Menschen, um uns zu ärgern. Das ist nicht alles nur oben. Versteht ihr, was ich meine? So, diese Angriffe richten sich, oder diese Krieg richten sich auch gegen die uns von Gott gegebene Ziele und Pläne. Weil Gott gibt dir einen sicheren Plan für dein Leben, aber diese Pläne sollst du am besten nicht erreichen. Diese Pläne sollst du gar nicht. Wieso? Weil da ist Kraft der Veränderung. Da wird jedem Mensch gezeigt, wenn wir diese Pläne und Ziele erreicht haben, dass Gott der lebendige und wahrhaftige Gott ist. Wenn Gott sich durch dein Leben und mein Leben verherrlicht, wenn Gott durch dein Leben und mein Leben sich als der Gott Israels offenbart für andere, die ihn nicht kennen. Was ist schöner als das? Aber nein, irgendjemand hat was dagegen und deswegen ist unser Leben umstritten und deswegen ist unser Leben, wird unser Leben und unser Glaube in diesen Bereichen meistens auch angegriffen. Unsere Gedanken werden angegriffen. Das ganze Gedanken, Herzsachen, da werden wir tiefst angegriffen. Und da sagt der Apostel Paulus, pass auf, damit ihr diese Angriffe abwehren könnt, habe ich euch was gegeben. Und dieses Abwehrsystem sieht ungefähr so aus, das sind Erkenntnisse, Gottes Wort, Gottes Geist, habe ich hier geschrieben, sind die beste Schutzbekleidung gegen Alltagskämpfe. Erkenntnisse, warum sage ich Erkenntnisse? Weil ich kann nur mich mit Gottes Wort schützen, wenn ich weiß, was Gottes Wort mir sagt. Ich weiß nicht nur, was meine Pflichten bei Gott sind, ich weiß auch, was meine Rechte bei Gott sind. Ich habe auch Rechte bei Gott, nicht nur Pflichten. Gottes Wort sagt mir Sachen zu, sagt mir Kraft zu, sagt mir Hoffnung zu, sagt mir Heilung zu, Vergebung und so weiter. Und die Liste ist ewig lang. So erkenne ich das. Mein Volk geht um an Mangel an was? Nicht an Glauben, sondern an Erkenntnis. Weil wenn wir kein Erkenntnis haben, wir wissen nicht, was wir glauben sollen. Und wie sollen wir diese Erkenntnisse gewinnen, wenn wir unsere Bibel nicht lesen? Verstehst du? Und deswegen Erkenntnis, dieser Kampf, diese Schutzbekleidung ist Erkenntnis vom Gottes Wort, ist Gottes Geist und Gottes Wort, Gottes Verheißungen aktiviert in uns, damit wir dieses Feld, diese feurigen Pfeile abwehren können. Und jetzt lass uns mal kurz schauen, was diese Elemente sind, die den Apostel Paulus die Gemeinde in Ephesus gibt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr, pass auf, alle, schau mal, was der Glaube macht, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nimmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Hier werden 5, machen wir 6 draus, Kampfelemente für unseren Alltag als die beste geistliche Schutzbegleitung gedacht. Ich habe das Bild hier mitgebracht. Das sieht ungefähr so aus. Wir reden hier von dieses Gurt der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Stiefel der Bereitschaft, von Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes. Und zum Schluss sagt er, es ist kein Teil, das man anzieht, aber das ist ein Teil, das man tut, betet zu jeder Zeit ganz unten. Von diesen 5, 6 Elemente redet der Apostel Paulus als das Kampfmittel, als diese Alternative für immer angegriffen sein und Jammermentalität. Dieses ein Sieger, dieses Dings zu aktivieren, bringt eine Siegermentalität und lässt die ganze Jammermentalität verschwinden. Die Hühnermentalität, die ein bisschen hüpfen über den Dreck, ist verschwunden und die Adlermentalität, die souverän mit Schwingen richtig souverän fliegen wird, aktiviert in uns. Und ich denke, das ist das, wozu wir auch bestimmt sind. So, lass uns diese Elemente einmal praktisch sehen und schauen wir mal, wie wir das in unser Leben tatsächlich umsetzen können. Wir fangen an mit dieser Wahrheit, umgürtet mit der Wahrheit. In diesem Soldatenbild redet er von Wahrheit als Gürtel. Und der Gurt war ein breiter Gurt hier im Rücken, der den Soldaten eigentlich Stabilität gibt, weil die haben eine sehr schwere Rüstung gehabt. Und mit dieser ganzen schweren Rüstung, was sie trugen, mussten sie noch mit Schwert kämpfen, vielleicht mit Lanze oder was auch immer. Und die mussten Stabilität haben. Und diese Wahrheit gab sozusagen diese Rückenstabilität. Ich habe hier mit Rückenwind beschrieben. Lass die Wahrheit sozusagen dein Rückenwind sein. Was ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Halleluja. Und Jesus ist die absolute Wahrheit, nicht irgendwelche Wahrheit. Und die Wahrheit ist, du bist geliebt. Du hast ewiges Leben. Du bist durch Jesus geheilt. Das ist die Wahrheit der Bibel. Du bist nicht geschmissen, du bist nicht allein, du bist nicht auf dich selbst gestellt, du bist getragen durch die Liebe Gottes, du bist mit ewiger Liebe geliebt, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die ich gerne für mein Leben angeeignet habe und gerne glaube und gerne bekenne und bade drin und schwimme drin und saufe drin wie der Verrückte, weil ich Gott liebe, weil ich verstanden habe, irgendwo vielleicht ansatzweise, wie sehr ich geliebt bin. Halleluja. Das ist Gottes Liebe zu uns. So, wenn die Angriffe kommen, ich mache nicht so, ich sage, hey, ich weiß, wer meine Kraft und Stärke und bleibe stabil. Die Knie vielleicht wanken manchmal, aber den Fels, auf dem ich stehe, der ist so stabil, der wackelt nie. Da kann der Tsunami kommen, der will. Ich bleibe stabil und bleibe stehen und wackele überhaupt nicht. So, wir nehmen diese Wahrheit, das ist eine geistliche Sache. Es gibt kein Gurt, ein fassbaren Gurt, das ich dir leihen kann und geben kann oder mir oder jemand anderem. Es geht um Erkenntnis, wer ist meine Wahrheit und wer gibt mir diese Rückendeckung? Wer stärkt meinen Rücken, wer leiht mir Stabilität? Die Wahrheit in der Bibel, die Wahrheit, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist und dadurch habe ich ewiges Leben. Das ist die Wahrheit. Warum? Weil die Angriffe kommen dagegen. Du bist nicht geliebt, wenn Gott dich liebt und so. Und dann kommt diese Rückenstützung. Hey, doch, du bist geliebt. Hey, doch, du hast ewig. Das ist Rückenwind. Das ist diese Gürtel der Wahrheit. Es geht nicht um den Gürtel, es geht um die Wahrheit. Es gibt kein Gürtel, es gibt Wahrheit, die wirkt wie ein Gurt. Okay? Halleluja. Dann gehen wir um die Gerechtigkeit. Es gibt kein Brustpanzer, es geht um die Gerechtigkeit. Ein gerechtes Herz, bewahre dein Herz. Herz ist die Quelle des Lebens, ist die Kraft des Lebens. Ohne Bein und Hand und Auge und Nase kann man vielleicht irgendwie, kriegen wir das noch zu leben, aber ohne Herz ist die Sache vorbei. Und er sagt, bewahre Gerechtigkeit, lass keine Bitterkeit rein. Und diese gerechtes Herz bewahren, das wirkt in unser Leben wie ein Brustpanzer, wie ein richtig dickes Teil hier, das keine feurige Pfeile lässt. Ich bewahre mein Herz. Ich lasse nicht zu, dass Unglauben kommt. Ich lasse nicht zu, dass Hass, Neid, Bitterkeit oder Ähnliches kommt, sondern ich sage, Herr, okay, du hast mir vergeben, als ich noch nicht vergebenswürdig war. Du hast mich geliebt, als ich liebenswert war und so weiter und so fort. Und ich bewahre mein Herz in Gerechtigkeit vor Gott. Und dieses Herzensbewahren, das wirkt im Geist wie ein Schutzschild. Und dann kommen die Angriffe. Zum Beispiel, Enzo hat mich verletzt. Warum auch immer, das kann mal passieren zwischenmenschlich, nur Beispiel, ja, ich liebe den jungen Mann sehr, Toto Bene, ja. Und dann kommt dieses Salat im Gedanken. Und dann fange ich an, diese Hassgefühle gegenüber Enzo zu entwickeln. Und oh Mann, scheiße, wie doof kann er gewesen sein? Ich hätte am liebsten eine auf die Fresse gehauen, so sehr, dass er seine Zähne mit dem Feger fegen müsste und so weiter. Und lass so viel Hass, so viel Bitterkeit und so weiter. Im Fußball klappt nicht immer, dass ich vergebe, aber immer wieder. Da brauche ich sehr viel Gebet noch. Aber ihr versteht, was ich meine. Und dann, wenn das passiert, dann habe ich feurige Pfeile reingelassen in mein Herz. Aber wenn das passiert und ich merke, oh mein Scheiße, Enzo, warum bete ich sofort, Herr, ich vergebe Enzo, ich gebe ihm in deine Hände, Herr, du segnest ihm, Herr, du gibst ihm Kraft, ich will ihm nichts Böses, so bete ich persönlich, wenn es mir jemand einfällt, wo, auf dem ich am liebsten vielleicht, oder was heißt am liebsten, von dem ich vielleicht sauer bin, und sage, Herr, ich segne dem, bitte, hab du deinen Weg mit dem, segne dem, stärke dem. Ich wünsche niemandem was Böses und ich lasse nicht zu, dass Hassgefühle, Bitterkeit und Neid oder sonst Ähnliches in mein Herz wächst. Weil so ist die Brustpanzer der Gerechtigkeit weg. Und so wird mein Herz offen für Angriffe. Und dann freut sich einer gerne anzugreifen. Und der trifft. Der ist nicht wie Thomas Müller, vergessen wir einfach. Weißt du, in der Allianz Arena im eigenen Tore schießt du kein Tore. Das vergessen wir einfach. Okay, das war nur ein bisschen Ballerballer vor den Augen. Okay, vergessen wir einfach. Einfach vergeben, vergeben, vergeben. Auch das muss man vergeben können. Das ist so, okay? Und dann ist das Herz offen und da kommen die Angriffe rein, sehr viele Angriffe, extrem viele Angriffe und das wollen wir nicht lassen. So diese Nicht-Erlauben von Bitterkeitsgefühle und Wurzeln, das wirkt im Geist in uns. Das schützt unser Herz in Gerechtigkeit vor Gott und wirkt wie dieses Brustpanzer, der hier unser Leben beschützt. Und dann geht er weiter und sagt, die Bereitschaft, zieht an eure Füße den Stiefel der Bereitschaft oder den Schuh der Bereitschaft. Ich habe ja geschrieben, die Bereitschaft ist meine Handelsbereitschaft. Wir wollen, damit der Teufel Angst vor uns hat und nicht wie vor ihm, eigentlich der ist uns unter die Füße, verstehst du? Und wir müssen bereit sein, für Jesus zu gehen. Das Allermeiste, das fand ich so cool. Das Allermeiste, wo der Feind sich freut, wenn er spürt, du hast Angst und unsicher. Ich weiß nicht, ob ihr den letzten Spiel von der Schweiz jetzt gesehen habt gegen England. Der Jan Sommer steht am Tor und ein Engländer Spieler kommt zum Schießen und der zeigt ihm, das ist die Ecke, wo du schießt. Hast du gesehen, Jochen? Der zeigt ihm, der macht ihm Angst. Ich kann deine Strategie. Und tatsächlich, der Spieler schießt auf der anderen Seite und das Elfmeter wurde sogar gehalten. Der zeigt ihm, ich kenne deine Strategie. Er pflanzte Angst im Herz von diesem englischen Spieler und hat diesen Elfer gehalten. Und ich dachte, Alter, wie doof kann man sein? Ich hatte es trotzdem in die Ecke gemacht, weil ich gewusst hatte, er wäre in... Come on. Aber das hat funktioniert. Und der Feind, wenn das spürt, dass du nicht bereit bist zu gehen... Du hast Angst, du bist nicht bereit, ein Zeugnis von Jesus zu geben, du bist nicht bereit, du hast Angst zu dienen, du hast keinen Bock zu, ich habe keinen Bock zu, das ist keine Bereitschaft für Jesus. Aber diese Bereitschaft, Herr, ich bin bereit zu tun, was du willst, dass ich tue, das pflanzt in ihm Angst. Wenn wir aktiv im Glauben sind, für Heilung beten, prophezeien, für Menschen beten, hier aktiv sind, in unser Leben im Glauben aktiv sind, das ist Bereitschaft. Zu handeln. Handeln im Namen Jesu. Warum? Weil wir ein Mandat haben. Und dann geht weiter und sagt, hey, nimm dieses Schild des Glaubens. Und hier, das ist, was ich gesagt habe. Erkenntnisse Gottes Wort, Gottes Geist. Das Schild trägt man und mit dem Schild wehrt man sich gegen die vorigen Pfeile, gegen Schwerangriffe, die auf dich gerichtet werden. Und er ist so hart, dass nichts durchdringen kann. Wir sehen das bei Demonstrationen, ich weiß nicht, wer Nachrichten verfolgt. Die Polizisten haben auch so Plexiglas-Schilder. Und wisst ihr, was die machen, wenn die Demonstranten Steine oder Molotow-Cocktails oder was auch immer, Flaschen werfen? Die erste Reihe stehen nebeneinander, halten das Schild auf dem Boden und gehen runter. Und die Reihe hinter sich machen mit ihren Schildern wie Andacht direkt an die Kante, so. Und dann sind sie alle unter diese Schilder bedeckt, sodass nichts reindringen kann. Ich fand das Bild extrem cool zu sehen. Und manchmal stehen sie auf mit diesem Bild, von vorne gedeckt, von oben gedeckt und versuchen gegen Demonstranten zu marschieren. Und dieses Schild des Glaubens genau wirkt das. Die feurigen Pfeile kommen. Hey, schau mal, du bist krank. Warum, wo ist Gott? Der Glaube sagt, ich bin durch ihn geheilt. Du hast keine Hoffnung. In ihm habe ich Hoffnung für die Ewigkeit. Du bist nicht versorgt. Er ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Dann bekenne ich mein Glaube gegen diese Angriffe. Schild des Glaubens bedeutet, ich sage laut, was ich glaube. Und bekenne mein Glaube vor Situationen, wo ich denke, hallo, geht's noch? aber ich bekenne mein Glauben an Jesus, an seine Verheißungen, an Gottes Wort und sage, das gilt für mein Leben. Das ist Schild des Glaubens. Ich setze mein Glauben hörbar und sichtbar ein gegenüber Situationen, wo kein Mensch gerne glauben möchte. Halleluja. Und lass Gott wirken in mir und durch mein Leben. Und das ist einer meiner Lieblingsteile von dieser Waffenrüstung Gottes, dieses Helm des Heils. Helm des Heils, es geht ja um Bewusstsein in Gott. Das nennt man auf schlau Heilsgewissheit, beschützt meine Gedanken. Der Helm beschützt den Kopf. Und hier wird der Apostel Paulus sagen, hey, beschützt deine Gedanken mit der Gewissheit, ich habe ewiges Leben. So, komme was es komme, mein Kopf weiß, ich bin geliebt, ich bin gewollt mit ewiger Liebe. Ich habe Jesus in meinem Leben, ich habe Gottes Geist in mir, ich habe ewiges Leben und auch wenn ich sterbe, werde ich leben. Das ist Heilsgewissheit. Das ist das, was viele Menschen in anderen Religionen nicht haben. Heilsgewissheit. Ich weiß, wenn ich sterbe, ich gehe zu Papa im Himmel. Das haben nur die Christen übrigens. Die wissen, wenn sie sterben, was passiert. Andere hoffen, dass Gott ihnen gnädig sein wird. Aber wir haben, was man nennt, Heilsgewissheit. Wir haben die Gewissheit, wir haben ewiges Leben. Und er sagt, ihr platziert das auf deinen Kopf. Platziert das in deinen Verstand. Nur so kannst du den Sieg erringen und dieses Feld behaupten und behalten. Komme, was es komme, ich weiß, ich bin geliebt, gewollt, ich bin ein Gotteskind und nichts und niemand kann mir das wegklauen. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin erlöst und bitte, es gibt kein Verdammnis über mein Leben. Gott ist nicht gegen mich, Gott ist für mich. Gott ist nicht außerhalb, Gott ist in mir. Und der in mir ist, ist stärker als die Welt. Da sitze ich hier als Helm. Das soll meine Gedanken beschützen, wenn die Angriffe kommen, wenn die Schlauheiten von außerhalb kommen. Ich weiß, ich bin geliebt, gewollt, Gott ist bei mir und da kann mir nichts mehr angreifen. Halleluja. Und dann geht er weiter und redet von Gottes Geist als Schwert. Mit dem Schwert, mit dem Glauben als Schild beschützt man sich vor den Angriffen. Und mit dem Schwert, mit Gottes Geist, mit Schwert beschützt man sich nicht. Mit Schwert verletzt man den Feind. Man kämpft. Und sagt, dieses Gottes Geist in uns ist wie ein Schwert. Und ich habe hier geschrieben, im Herzen des Feindes. Jedes Mal, wenn ich im Geist handle, ein geistliches Wort sage, das ist wie ein Schwert im Herzen des Teufels. Jedes Mal, wenn ich widerstehe, habe ich ein Schwert im Herz des Teufels gestochen. Jedes Mal, wenn ich bekenne, Gott, du bist, das ist ein Messerstich in die Kehle des Teufels. Der kann das nicht sehen, hören, widerstehen. Das ist ihm zu schwer. Er mag das einfach nicht. Und deswegen, Gottes Geist in uns ist unser Kampfmittel. Das soll uns richtig aktiviert werden und soll uns einfach richtig animieren zu einem starken geistlichen Leben. Und ganz zum Schluss sagt der Apostel Paulus, aber betet ohne Unterlass für uns und für alle Heiligen. Freunde, diese ganze Erkenntnisse, was ist Gottes Waffenrüstung, was sind diese Elemente, sind top. Sind gut zu wissen und zu leben, aber ohne Gebet können sie nicht aktiviert werden. Ohne Gebet können sie nicht wirklich stattfinden. Wenn wir nicht beten, ist es eine geistliche Armut. Dann ist der Geist nicht aktiviert, nicht stark. Wir wissen zwar was, wir werden aber uns schwer tun, das zu bekennen, wenn der Angriff kommt, weil unser Gebetsleben ist so wie auf Eis. Hey, ich ermutige dich, wenn du noch nie beim Gebetsmarathonabend mit dabei warst, am Dienstag um 19 Uhr, sei dabei. Das hat uns so erbaut, so unser Leben verändert, so Menschen berührt, so viel Gottesgnade geschenkt, mega gut. Bete jeden Tag, weil wir jeden Tag angegriffen werden. Betet ohne Unterlass, sagt der Apostel Paulus. Das heißt, betet immer und zu aller Zeit. Ich bete im Auto, ich bete im Fitnessstudio, ich bete hier, ich bete überall, wo ich bin, ich bete gerne. Ich bete unterwegs im Dienst und das ist, oh, das brauche ich. Ich sage dir, da gibt es kein Radio, da gibt es keine Nachrichten, da gibt es gar nichts, da läuft Lobpreis, da gibt es Sprachengebet auf meinen Stick, da gibt es alles. Anbetungssongs, die mein Herz besonders berühren. Ich habe mir meine eigene Playlist gestellt und das höre ich unterwegs. Und ich bete dabei und ich fahre dabei sogar über dem roten Ampel. Gott hat mein Leben schon zigmal bewahrt, sogar vom Strafen bewahrt. Mega. Weil ich total in Gottes Gegenwart, weil ich weiß, mein Dienst ohne Gebet, mit all die Erkenntnisse und die Temperamente, die ich habe und der Enthusiasmus und was weiß ich, ist es alles schon und gut. Aber wenn das nicht von Gebet gepowert ist, wenn das nicht von Gebet getragen ist, sagt der Apostel Paulus auch, betet für mich, später sehen wir, und betet warum? Weil er weiß, wenn die Geschwister für ihn beten, ist sein Dienst gestärkter. Und ist sein Dienst powerfuler. Und deswegen, ihr könnt auch sehr gerne für mich beten. Glaub mir, ich brauche am meisten Gebet. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand für mich betet. Wenn ihr betet, betet auch für mich. Ich bin total dankbar. Ich habe auch eurem Papa gesagt, da sind die Töchter nicht vom Pastor Daddy, aber die gehen in der Pastor Daddy Gemeinde unten. Ich habe ihn öfters hier draußen getroffen und gesagt, hey Daddy, was macht ihr heute Abend? Ja, wir sind hier zum Beten. Und sag ich, dann betet bitte auch für mich. Jedes Mal, da könnt ihr ihn gerne fragen, warum? Ich brauche das. Jeden von uns braucht das. Und wenn der Apostel Paulus sagt, betet für mich und für die Heiligen, wenn Jesus gebetet hat und Nächte im Gebet verbracht hat, wenn er gesagt hat, wenn ihr betet, dann sagt Vater unser, die Jünger haben gesehen, die haben ihm nicht gefragt, bring uns bei, wie man Wunder vollbringt, die haben ihm gesagt, lehre uns beten. Weil die gesehen haben, hinter Gebet ist Kraft. So, wenn Jesus das gebraucht hat, wenn der Apostel Paulus das gebraucht hat, wenn alle anderen Apostel gebetet haben, wenn die Propheten im Alten Testament gebetet haben, wenn Elia Gebet gebraucht hatte, wer sind wir, um zu denken, hey, wir brauchen das nicht, wir kommen sowieso klar. Vielleicht deswegen geht es uns nicht so gut manchmal, weil wir denken, wir sind überzeugt, wir sind reich, wir haben Stoff, wir haben alles und der Heilige Geist, schau mal, mit all dem habt ihr seid nackt, komm und kauf bei mir Stoff und Augensalbe. Ihr braucht meine Gegenwart, egal wie viel ihr habt, ohne mich seid ihr richtig armselig. Deswegen, der ganze Reichtum, den wir haben, das ganze Wissen, wenn das nicht vom Gebet getragen ist, wenn das nicht vom Gebet empowered ist, das ist alles umsonst, glaub mir, das ist nur mühsam im Geist, aber nicht fließend im Geist, nicht lebendig im Geist. Und deswegen sagt, hey, betet ohne Unterlass. Und dann die letzten vier Verse, nur kurze Zusammenfassungen, sagt der Apostel Paulus, betet, dass ich Gnade und Mut habe, wenn ich rede und predige. Betet für mich, dass ich Kraft im Dienst habe. Und übrigens, er sagt das, dass die Ketten, also dass die Gefängnis kein Hindernis sind für seinen Dienst. Er wollte sogar unter Ketten evangelisieren, von Gott bezogen, wie gut Gott ist. Und sagt, betet für mich für Gnade und für Mut, dass nicht mal die Gefängnisketten ein Hindernis ist für Gottes Geist in meinem Leben. Betet, 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 betet. Gebet ist die Kraftquelle für unser Glauben und für unser Leben, Freunde. Ohne Gebet schaffen wir das einfach nicht. Und ganz zum Schluss richtet er Grüße und Danksagung an seinen Kollegen, an seinen Mitarbeiter Tychikus, der Apostel Paulus hat ihm den Epheserbrief eigentlich diktiert. Also anhand von Tychikus wurde der Epheserbrief geschrieben, nicht direkt von Paulus, aber von Paulus diktiert. Okay. Und er sagt, hey, liebe Gemeinde in Ephesus, mein Freund Tychikus, der kommt und der wird euch über meine Situation und alles berichten. Und er bedankt sich bei allen Gläubigen und sagt, die Gnade und die Liebe Gottes soll mit euch sein und euch ewiges Leben geben. Diese Gnade und Liebe Gottes gibt euch unvergänglich. Diese Gnade und Liebe Gottes gibt dir und mir ewiges Leben. Wir sind mit ewiger Gnade begnadet. Amen. Das sagt der Apostel Paulus an die Epheser. Und so schließt der Apostel Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus und stärkt ihnen mit diesen Erkenntnissen für den Alltag. Deswegen ein paar Fragen in die Gebetszeit. Schau nicht auf die Uhr, Gott ist da und lass dich heute von Gott berühren und erfüllen. Meine erste Frage, ist Gottes Kraft meine Alltagsstärke? Werdet stark in der Kraft des Herrn. Werdet stark in der Macht seiner Stärke. Was bedeutet das mir? Ist das eine gelebte Realität, eine gelebte Wahrheit oder ist das nur fromm Laber für mein Leben? Wie verwende ich diese geistliche Waffenrüstung täglich? Wenn wir verstanden haben, es geht um Gottes Erkenntnisse, um Gottes Wort, um Gottes Geist, nicht um elementare, fassbare Dinge wie Helm, Brustpanzer, Heil, Schwert, Schuh etc. Es geht um geistliches Leben mit Gebet. Wie, inwiefern verwende ich das täglich? Inwieweit erlaube ich, dass das überhaupt aktiv bei mir ist? Das ist eine Herzenssache. Dann meine nächste Frage, wo werde ich am meisten angegriffen und getroffen? Bewahre ich oder habe ich Bitterkeit, vielleicht Unvergebenheit in meinem Herz, dann habe ich zugelassen, dass der Brustpanzer etwas gefallen ist. Wenn ich in meinen Gedanken und meine Gefühle weiß, dass Gott nicht fair zu mir ist, dann ist mein Helm kurz weg gewesen. Wo trifft es am meisten? Da muss jetzt jeder für sich selbst beantworten. Wir werden ständig angegriffen. So, ganz gerne ein bisschen prüfen, gedanklich, wo treffen die meisten feurigen Pfeile in meinem Leben? Wo bin ich verletzlich? Weil genau an dieser Stelle, wo wir verletzlich sind, brauchen wir Gottes heilende Kraft und wir brauchen dieses Element, der uns beschützt, gegen diese Pfeile zu aktivieren. Es ist nur ein Gebet, nicht mehr und nicht weniger. Und dazu hier lade ich dich ein, an dieser Stelle, Punkt, 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 brauche ich innere Heilung. Lass uns zusammen aufstehen und einfach uns in Gottes Gegenwart kurz bewegen.